Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
An dem Tag, an dem er Ober Chandler ans Kreuzfeuer nehmen sollte, war Doak Crow schon vor dem Morgengrauen wach und ging in seinem Schlafzimmer auf und ab. Als seine Frau aufwachte, sah sie, wie er sich in der Dunkelheit hin und her bewegte. Sie war nicht überrascht. Barbara Crow wusste, dass er auf diesen Moment gewartet hatte und schon fast die Stunden zählte, bis er Chandler von Angesicht zur Rede stellen konnte. Doak war immer angespannt, wenn er tief in einen Fall verwickelt war. Doch dieser Prozess war anders. Barbara hatte ihn selten so verbissen gesehen, so getrieben, keinen Fehler zu machen, alles zu tun, um eine Verurteilung zu erreichen. Doak war an jenem Sonntag vor 5 Jahren auf der Anklagebank gewesen, als die Leichen aus dem Wasser geborgen worden waren. Er hatte mit seinen eigenen Augen gesehen, was von Joe Rogers und ihren Töchtern übrig geblieben war. Er hatte die Seile gesehen, die um ihre Hände und Füße gebunden waren, die Betonblöcke, die an den Leinen um ihre Hälse hängen. Für Doak, wie für die anderen, die an dem Fall arbeiteten, gab es keinen Luxus der Distanz. Dies war kein simples Drama im Fernsehen. Wenn sie es nicht schafften, Chandler aus dem Weg zu räumen, dann würde sich ein Loch in ihnen auftun und für den Rest ihres Lebens bleiben. An diesem Morgen wachte Doak noch vor der Sonne auf, ging durch sein Schlafzimmer und sprach laut mit sich selbst. Er musste auf Chandler vorbereitet sein. Er musste wissen, was er fragen musste und wie er es fragen musste. Doak musste sicherstellen, dass er nichts vergessen hatte. Barbara setzte sich im Bett auf und beobachtete ihn. Sie hätte etwas zu ihm gesagt, hätte versucht, ihn zu beruhigen, aber sie wusste, dass er sie nicht mehr hören konnte. Doak war bereits im Gerichtssaal. Der Richter nickte in Richtung des Anklagetisches. Der Staat kann nun Fragen stellen. Danke, sagte Crow. Er sprang von seinem Pult auf und ging zügig zum Rednerpult. Er machte sich nicht die Mühe, dem Mann im Zeugenstand Hallo zu sagen. Stattdessen sah er ihn mit blanker Verachtung an und begann mit seiner ersten Frage. Wie oft sind Sie wegen eines Verbrechens verurteilt worden? Chandler drehte sich um.
6-mal, glaube ich, Sir. Sie glauben 6-mal. Ich glaube, ja.
Crow wandte sich der Aussage von Chandlers Tochter, Crystal Mace, zu. Hatte sie den Geschworenen nicht gesagt, dass sie gehört hatte, wie Chandler den Mord zugab? Und doch, so wies Crow darauf hin, hatte Chandler bei der direkten Befragung kein Wort über diese Anschuldigungen gesagt. Er hatte seiner Tochter nicht widersprochen, oder?
Ich hatte noch keine Gelegenheit dazu, Sir.
Haben Sie bei der direkten Befragung nicht ausgesagt? Chandler sah verwirrt aus.
Wie bitte?
Sie hatten keine Gelegenheit, das unter 4 Augen zu sagen. Chandler wusste nicht, was er sagen sollte. Die Gelassenheit, die er während der Befragungen durch seinen eigenen Anwalt gezeigt hatte, wich bereits. Er blickte zum Richter. Er schaute zu seinen Anwälten. In seinen Augen blitzte Panik auf. Crow wandte sich der Aussage von Crystals Ehemann, Rick Mace, zu, der ebenfalls beschrieben hatte, dass er Geständnisse von Chandler gehört hatte. Was war mit diesen Anschuldigungen? Hatte Chandler ihnen widersprochen?
Nein, noch nicht.
Was ist mit der kanadischen Frau? Hat er ihre Aussage bezüglich der Vergewaltigung widersprochen? Chandler schüttelte den Kopf.
»Ich bin nicht hier, um über den Vergewaltigungsprozess zu sprechen«, sagte er und sein Gesicht wurde rot. »Ich werde keine Fragen zu diesem Prozess beantworten.«
Crow hielt inne. Er fragte Chandler, ob er sich auf den 5. Verfassungszusatz berufen würde.
»Ja, das tue ich.«
»Sie haben Angst, dass Ihre Antworten Sie belasten könnten. Ist das der Grund, warum Sie die Antworten verweigern?«
»Nein.«
»Sie haben keine Angst, dass Sie sie belasten?«
»Nein.«
Nun, Herr Chandler, dann können Sie sich nicht auf den 5. Verfassungszusatz berufen. Am Tisch der Verteidigung saß Fred Zinnober. Sein Mandant sagte, er wolle nicht über den Vergewaltigungsfall sprechen. Richterin Susan Schäfer sagte, das sei schade. Chandler, so sagte sie, könne nicht kontrollieren, wie dieses Kreuzverhör ablaufe. Entweder beantwortete er die Fragen oder er berief sich auf den 5. Verfassungszusatz gegen Selbstbelastung.
Ich beruf mich auf den 5. Verfassungszusatz, sagte Chandler.
Crowe fuhr fort. Lassen Sie uns bitte über den 1. Juni 1989 sprechen. Wenn ich Ihre Aussage richtig verstanden habe, dann haben Sie die Rogers-Frauen in Tampa getroffen, nicht wahr?
Ja, das stimmt.
Wie viel Uhr war das?
Chandler zuckte mit den Schultern.
Ich erinnere mich nicht. Geben Sie doch bitte Ihre beste Schätzung.
Ich weiß es nicht mehr.
War es morgens?
Ich weiß es nicht mehr.
Nachmittags?
Ich weiß es nicht mehr.
Was haben Sie gemacht zu der Zeit?
Das weiß ich nicht mehr, Mr. Crowe.
Chandler starrte nun den Staatsanwalt an. Sein Gesicht lief immer mehr rot an. Sie haben die Rogers-Frauen getroffen, sagte Crowe. Sie haben eine Wegbeschreibung auf ein Pamphlet geschrieben, richtig?
Korrekt.
Sind Sie danach weitergefahren?
Soweit ich weiß, ja.
Sie haben Christy gesehen und Sie haben Michelle gesehen, korrekt?
Ja, das ist richtig.
Was war mit Ihrer Mutter? Hat der Joe Rogers gesehen?
Chandler sagte nein. Er hat nur die Mädchen gesehen.
Was war eine Woche später, als die Leichen identifiziert und die Bilder von Michelle und Christy in der Zeitung veröffentlicht wurden? Hat er sie als die Mädchen erkannt, die er getroffen hatte?
Nein, nicht am Anfang. Erst im November, als die Polizei eine Verbindung zwischen den Morden und dem Fall in Madeira Beach herstellte und das Phantombild von meinem Gesicht in der Zeitung erschien. In diesem Moment wurde mir klar, dass die beiden Mädchen, denen ich den Weg gezeigt hatte, ermordet worden waren.
Da wurde ihnen zum ersten Mal klar, dass sie die Frauen waren, denen sie den Weg zum Days Inn gezeigt hatten.
Das ist richtig.
5 Monate nach dem Verbrechen.
Ja.
Crowes Fragen waren elliptisch, glitten von einem Bereich zum nächsten und dann zurück in den früheren Bereich. Er kreiste und suchte nach Löchern. Er erinnerte sich an sein Gespräch mit Scott Hopkins kurz vor Beginn des Kreuzverhörs, als Hopkins, ein Ermittler der Staatsanwaltschaft, die Probleme in Chandlers Bericht über sein Boot und den kaputten Treibstoffschlauch erläutert hatte. Crowe hatte diese Widersprüche bereits in seinen Fragen berücksichtigt. Zur gleichen Zeit war ein Bootsmechaniker zur Untersuchung des Bayliners in das Büro des Florida Departments of Law Enforcement in Tampa entsandt worden. Doch Crowe war nicht bereit, der Verteidigung etwas davon zu erzählen. Um den Zeugen bei der Stange zu halten, wollte Crowe nicht verraten, woher er und der Rest der Staatsanwaltschaft wussten, dass Chandlers Geschichte unmöglich war oder wie sie es beweisen sollten. Zumindest noch nicht. Doch er musste Chandler festnageln. Er drängte auf Details über die Motorprobleme in jener Nacht. Was war nochmal das Problem gewesen? Genau wie er seinem eigenen Anwalt gesagt hatte, erklärte Chandler, dass er ein Treibstoffleck gehabt hatte und ihm das Benzin ausgegangen war. Sein 40-Gallonen-Tank sei voll gewesen, als er losgefahren sei, sagte er, und alles sei in den Boden des Bootes und in die Bucht ausgelaufen. In der Nacht habe er versucht, das Leck zu finden, hatte aber kein Glück. Sie waren mitten in der Nacht und hatten ein Leck um 1 Uhr oder 2 Uhr morgens, sagte Crowe. Haben Sie 6 Stunden lang einfach nur da gesessen oder haben Sie Ihre Laterne benutzt, um zu sehen, wo das Leck herkommt?
Ich habe meine Laterne benutzt, um herauszufinden, was das Problem war, um mein Boot zu starten. Doch es ging nicht, deshalb rief ich zu Hause an. Nun, nachdem Sie zu Hause angerufen hatten, dauerte es noch 6 oder 7 Stunden, bis ich schlief.
Lassen Sie mich bitte die Frage zu Ende stellen.
Okay, tut mir leid.
Haben Sie das Licht benutzt, um herauszufinden, was mit dem Motor los ist?
Ja, das habe ich.
Und die Beleuchtung war ausreichend, um zu sehen, dass eine Leitung kaputt war?
Ja, das hätte sie, aber ich habe sie zu diesem Zeitpunkt nicht gefunden.
Haben Sie einen Abschleppdienst gerufen?
Nein. Das habe ich nicht.
Haben Sie versucht, einen Ihrer Freunde anzurufen, der ein Boot hat?
Nein.
Nachdem es hell wurde, haben sie das Leck in der Benzinleitung entdeckt.
Ja.
Und sie haben das Leck dann mit einem Klebeband abgedeckt.
Ja.
Und zu diesem Zeitpunkt war der Tank bereits leer.
Ja.
Was haben sie dann getan?
Ich habe versucht, ein anderes Boot zu finden.
Danach sah er die Besatzung der Küstenwache in einem dieser Schlauchboote. Er winkte die Besatzungsmitglieder mit seinem Hemd heran und bat sie, ihn abzuschleppen, aber sie konnten nicht anhalten. Sie sagten ihm, dass sie nach einer Leiche auf dem Felsen oder etwas Ähnlichem suchten. Etwa 10 Minuten später hielten 2 Männer an einem Boot und schleppten ihn zu einem Yachthafen ab. Danach fuhr er nach Hause und anschließend fuhr er zu dem Haus in Tampa, wo sein Subunternehmer Rollins Cooper Aluminiumarbeiten für ihn durchführte. Crow konzentrierte sich auf die zeitliche Abfolge dieser Ereignisse. Cooper hatte schließlich ausgesagt, dass er Chandler an diesem Morgen gegen 7.30 Uhr auf der Baustelle gesehen hatte. Elena Capo, die Frau, der das Haus gehörte, in dem die Arbeiten stattfanden, hatte ausgesagt, dass sie Chandler ebenfalls um diese Zeit gesehen hatte. Können Sie sich an Ihre Aussage erinnern?
Ja.
Was war mit den Telefongebühren für das Meer? Haben die Telefonaufzeichnungen nicht gezeigt, dass Chandler an diesem Morgen 2 Anrufe vom Wasser aus tätigte? Einen um 8.11 Uhr und einen anderen um 9.52 Uhr. Chandler bestätigte dies. Hatte Chandler diese Anrufe gemacht, bevor oder nachdem er zum Yachthafen geschleppt wurde und nach Hause ging? Vorher, sagte Chandler. Er machte sie, während er noch auf dem Boot war. Wenn Sie diese Anrufe getätigt haben, bevor Sie zurückkamen, Mr. Chandler, wie konnten Sie dann zwischen 7.15 Uhr und 7.30 Uhr in Mrs. Capos Haus sein? Verwirrt schüttelte er den Kopf.
Ich habe nicht gesagt, dass ich um 7 Uhr, 7.15 Uhr oder 7.30 Uhr morgens dort war. Ich sagte, dass ich mich nicht daran erinnerte, um wie viel Uhr ich dort war. Ich weiß es einfach nicht mehr.
Seine Gelassenheit war fast verschwunden. Er seufzte und wischte sich den Mund ab. Er schien nicht mehr der sympathische Verkäufer zu sein, der vor Gericht ausgesagt hatte, sondern jemand, der kämpferisch, kontrollierend und wütend wirkte. Er stritt mit Crow, funkelte ihn an, beschwerte sich beim Richter über ihn. Richter Schäfer forderte Chandler auf, sich zu beruhigen.
»Sie tun sich keinen Gefallen, wenn Sie versuchen, mit diesem Mann zu streiten«, sagte sie und nickte in Richtung Crow.
Erst erfahren. Am besten ist es, wenn Sie seine Fragen beantworten, okay?« Chandler nickte.
»Es geht mir einfach unter die Haut, Frau Richterin.«
Doch genau das war Crows Absicht. Er wollte Chandler brechen, nicht nur um die Unwahrheiten in seiner Aussage aufzudecken, sondern um die Lüge in der Fassade der Abgeklärtheit, die er während des gesamten Prozesses aufgesetzt hatte, zu entlarven. Deshalb drängte der Staatsanwalt weiter. Er kehrte zu Chandlers Besuch in Cincinnati im November 1989 zurück, nachdem die Zeichnung des Vergewaltigers von Madeira Beach veröffentlicht worden war. Crow wollte wissen, warum Chandler diese Reise unternommen hatte.
»Sie sind aus dem Staat geflohen.«
»Ja.« »Weil Sie Angst hatten?«
»Weil ich Angst vor dem Madeira Beach-Fall hatte.« »Ja, das hatte ich in der Tat.«
Die Verbindungen zu dem Mordfall hatten nichts damit zu tun.
Das hat mich nicht beunruhigt.
Die Verbindungen mit dem Fall Rogers hat sie nicht beunruhigt. Chandler sagte, es habe ihn ein wenig beunruhigt, aber nicht allzu sehr.
Ich dachte, ihr würdet herausfinden, wer es getan hat.
Crow hielt inne und starrte den Zeugen an.
Nun,
vielleicht haben wir das, Mr. Chandler. Das Kreuzverhör war noch im Gange, als der Mechaniker aus dem Büro des FDLI anrief. Er hatte den Bayliner und seinen Motor untersucht und es war alles so, wie Scott Hopkins es in Erinnerung hatte. Tatsächlich war alles genauso, wie die Staatsanwälte gehofft hatten. Die Kraftstoffleitung, der Tank, das Ventil, alles, was sie brauchten. Während einer Unterbrechung der Zeugenaussage gaben sie Crow die Nachricht. Nachdem das Kreuzfeuer fortgesetzt wurde, nahm Crow diese Nachricht auf.
»Darf ich mich dem Zeugen nähern, euer Ehren?«
»Sie dürfen«, sagte Richter Schäfer. Crow reichte Chandler ein Foto des Bayliners und bat ihn, genau zu zeigen, wo sich die gebrochene Kraftstoffleitung befunden hatte.
»Sie ist vorne am Motor, oben an der Vorderseite.«
»Und wo genau?«, fragte Crow und schaute mit ihm auf das Foto.
»Hier oben?« »Nein, nein. Die Gasleitung kommt vom Benzintank,
der sich hier unter dem Boden befindet. Und die Gasleitungen kommen von oben aus dem Tank, nicht wahr?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ich weiß es nicht. Man kann den Tank nicht sehen. Chandler, der offenbar die Falle, die er sich selbst gestellt hatte, spürte, wurde in seinen Antworten immer vager. Doch Crow hatte ihn in die Enge getrieben. Hatte Chandler nicht bereits ausgesagt, dass er viel an dem Boot gearbeitet und alle Schläuche und andere Leitungen im Boot ausgetauscht hatte? War er nicht mit diesen Leitungen vertraut? Die meisten von ihnen kannte Chandler, aber nicht alle. Nun, sagte Crow, was ist denn mit der undichten Kraftstoffleitung? Führt die nicht oben in den Benzintank? Chandler sagte, er sei sich nicht sicher. Sie haben doch die Leitungen repariert, oder? Ja. War sie oberhalb oder unterhalb des Tanks? Ich weiß es nicht. Ich kann den Benzintank nicht sehen. Chandler zuckte jetzt zusammen. Haben Sie schon einmal von einem Anti-Siphon-Ventil gehört? Nein. Bei diesem Punkt drückte Crow fest zu. Chandler wusste nichts von einem solchen Gerät. Wusste er denn nicht, dass ein Anti-Siphon-Ventil ein Leck in einer Kraftstoffleitung verschließt? Ja, sagte Chandler. Er hatte von einem solchen Ventil gehört, aber es funktionierte nur mit einem anderen Teil des Kraftstoffsystems in der Nähe der Pumpe, wo die Leitungen über den Tank führen. Crow hielt inne. Wollte Chandler damit sagen, dass er tatsächlich wusste, wo die Kraftstoffleitung in den Tank mündete? Wenige Augenblicke zuvor hatte er noch den Geschworenen genau das Gegenteil gesagt. »Ich weiß nicht, ob es oben oder unten ist oder wo es ist«, sagte Chandler und drehte sich im Kreis. »Ich kann nicht den ganzen Benzintank sehen.« Im Büro des Staatsanwaltes verfolgte Glenn Moore die ganze Sache im Fernsehen. Moore, der Sergeant der Polizei von St. Petersburg, der die langen Ermittlungen zu den Morden geleitet hatte, war beeindruckt von dem, was er auf dem Monitor mit der Live-Übertragung aus dem Gerichtssaal sah. Crow schloss den Fall ab. Er drängte Chandler in die Ecke. Er zwang ihn, ein überprüfbares Detail nach dem anderen vorzulegen und ließ ihn immer weniger Raum, sich davor zu drücken. Dem Sergeant fiel noch etwas anderes auf. Auf dem Monitor waren zwei Übertragungen zu sehen. Die eine kam aus dem hinteren Teil des Gerichtssaals und zeigte Chandler direkt. Die andere kam von einer Kamera, die über und hinter dem Zeugen positioniert war. Als Moore auf das zweite Bild umschaltete, sah er ein Detail, das den Anwesenden im Gerichtssaal verborgen geblieben war. In seinem Schoß hielt Chandler ein Taschentuch und wischte sich nervös die Hände ab. Im Laufe des Verhörs rieb Chandler immer wieder an dem Taschentuch und zerriss es nach und nach in Stücke. Nachdem das Kreuzverhör zu Ende war, waren von dem Taschentuch nur noch ein paar Fetzen übrig. Wie Moore es später ausdrücken würde, Doc hat es filetiert. Die Geschworenen konnten Oberchandler nicht ausstehen. Einige von ihnen hatten das Lächeln satt, das er während des gesamten Prozesses aufgesetzt hatte, und wollten ihm eine Ohrfeige verpassen. Andere fürchteten sich vor ihm, vor allem die Frauen. Linda Jones, eine Bürokauffrau, die in der letzten Reihe der Geschworenenbank saß, konnte kaum Augenkontakt mit Chandler aufnehmen. Wenn er in ihre Richtung schaute, wandte sie den Blick ab. Evelyn Callaway, eine Schulbusfahrerin, die in der ersten Reihe neben den Zeugen stand, saß, hatte Chandler bei seiner Aussage in die Augen geschaut und eine solche Kälte in ihm gesehen, dass sie nicht für einen Menschen hielt. Callaway begann zu fürchten, dass er sich im Zeugenstand auf sie stürzen könnte. Rose Walton, eine Großmutter am anderen Ende der ersten Reihe, war ebenfalls von Chandlers kühlen Blick beeindruckt. Als er in die Augen schaute, glaubte Walton, seinen Geist zu spüren, der in ihren Körper kroch. Ein einziges Wort ging ihr durch den Kopf und zwar immer wieder: Teufel. Nachdem die Verteidigung ihre Beweisführung eingestellt hatte, holte die Staatsanwaltschaft zum Rundumschlag aus. Am Tag nach Chandlers Aussage riefen sie einen anderen Gefängnisinsassen auf, der mit Chandler eine Zelle geteilt hatte und gehört hatte, wie er über einen Zettel und ein Auto sprach. Der Zeuge sagte, er habe Chandler nicht genau sagen hören, welchen Schein oder welches Auto er meinte, aber die Bedeutung sei klar gewesen. »Welche Aussage haben Sie von dem Angeklagten gehört?«, fragte der stellvertretende Staatsanwalt Jim Hellickson. »Dass sein größter Fehler darin bestand, den Zettel im Auto zu lassen.« Sie riefen Robert Chitner an, der im Juni 1989 in der Bayborough Station der Küstenwache gearbeitet hatte. Chitner hatte den Überblick über das einzige Schlauchboot der Station behalten. Chitner wurde gebeten, sich am Freitag, den 2. Juni zu erinnern, den Tag, an dem Chandler behauptete, mit einer Küstenwachenbesatzung und einem Schlauchboot draußen in der Tampa Bay gesprochen zu haben. »Hatten Sie die Gelegenheit, in der Tampa Bay nach einer Leiche auf einem Felsen zu suchen?«, fragte Bob Lewis, ein weiterer Staatsanwalt. »Nein, Sir, das hatten wir nicht.« »Ist Ihr Boot an diesem Tag überhaupt rausgefahren?« »Nein, Sir, sind wir nicht.« Dann rief die Staatsanwaltschaft James Hensley auf. Hensley war der Mechaniker, der den Bayliner am Vortag überprüft hatte. Seine Qualifikationen waren hervorragend. Als Angestellter der Florida Marine Patrol und davor in den Privatwirtschaften hatte er 2 Jahrzehnte lang an Booten gearbeitet und Kraftstoffsysteme für alle Arten von Schiffen entworfen, von Fischerbooten bis hin zu Rennbooten. Er war vielleicht der perfekte Zeuge. Es war hilfreich, dass er eine unkomplizierte, ungeschliffene, unprätentiöse Art hatte, mit einem offenen Gesicht und einer ruhigen Stimme. Es half auch, dass er so offensichtlich wusste, wovon er sprach. Auf demselben Zeugenstuhl sitzend, auf dem Chandler gesessen hatte, verwischte Hensley die Schilderung des Angeklagten, wie er die Nacht des 1. Juni 1989 in der Tampa Bay verbracht hatte, wie er sein gesamtes Benzin verloren hatte und wie er Klebeband benutzt hatte, um das Leck zu reparieren. »Haben Sie jemals Erfahrungen mit Klebeband im Zusammenhang mit Benzin gemacht?«, fragte Lewis. »Ich hatte noch nie so viel Glück mit irgendeinem Klebeband bei Benzin.« »Warum nicht?« »Nun, der Treibstoff löst das Band auf.« »Sie wollen sagen, es hält nicht?«
»Genau.«
Chandler hatte ausgesagt, dass die geplatzte Benzinleitung fast 40 Gallonen Benzin in den Boden des Bayliners und in die Bucht gespuckt hatte. Hensley wies jedoch darauf hin, dass das Kraftstoffsystem des Bootes mit einem Anti-Siphon-Ventil ausgestattet war, das ein solches Leck verhindert hätte. Hensley hatte das Ventil getestet, um sicherzustellen, dass es funktionierte. »Seit wann sind Anti-Siphon-Ventile in Booten vorgeschrieben?«
»Ich glaube, seit den frühen 70er Jahren, als es die Sicherheitseinführung gab.«
Selbst ohne das Ventil, so Hensley, hätte das Leck nicht so auftreten können, wie Chandler es beschrieben hatte. Die Kraftstoffleitung befand sich oberhalb des Kraftstofftankes, was bedeutete, dass das Gas entgegen der Schwerkraft nach oben hätte strömen müssen, um überhaupt entweichen zu können. Fred Sinoba versuchte, den Schaden zu vermindern. Doch jede Frage, die er stellte, schien die Sache für seinen Mandanten nur noch schlimmer zu machen. »Was wäre, wenn es ein Leck in einem anderen Teil des Kraftstoffsystems gäbe?«, fragte er. »Was wäre, wenn das Leck in einem Teil der Kraftstoffleitung zwischen der Pumpe und dem Vergaser wäre?« Hensley sagte, dass das Benzin dann auf den Motor übergelaufen wäre.
»Das wäre dann eine Brandgefahr gewesen«, sagte er.
Als der Staat an der Reihe war, weitere Fragen zu stellen, wollte Lewis mehr über die Art dieser Gefahr wissen. Hensley erklärte, dass der Anlasser des Bayliner-Motors über einen Magnetschalter verfügt, der Funken schlägt, wenn die Zündschlüssel gedreht werden.
»Okay, was würde also passieren, wenn durch ein Wunder 40 Gallonen Benzin die Schwerkraft umkehrten und am Anti-Siphon-Ventil vorbeikämen und über den Motor spritzen würden, wie die Verteidigung vorschlug? Was würde passieren, wenn man, wie Chandler ausgesagt hatte, das Boot an diesem Punkt ankurbeln und die Funken auslösen würde?«
Dann hätten Sie ein ernsthaftes Problem.«
»Vermutlich meinen Sie damit, dass Chandler nicht heute hier sitzen könnte?«
»Ja, Sir.«
Einige Minuten später, nachdem die Geschworenen den Gerichtssaal verlassen hatten, beschwerte sich Zinnober beim Richter darüber, dass er von Hensleys Aussage überrumpelt worden war. Schäfer fragte Zinnober, warum er nicht besser vorbereitet gewesen sei. Warum hat er nicht selbst einen Mechaniker auf seine Liste gesetzt, der möglichen Zeugen, um Chandlers Geschichte zu untermauern? Ich habe keine Antwort dafür, sagte Zinnober. Doc Crow meldete sich zu Wort. Der Grund, warum Zinnober keinen Mechaniker als Zeugen benannt hatte, so Crow, war, dass er die Staatsanwaltschaft nicht darauf hinweisen wollte, dass Chandler behaupten würde, er habe die Nacht mit Motorproblemen auf dem Wasser verbracht. Herr Richter, mir scheint, dass Mr. Zinnober den Fehler gemacht hat, die Aussagen seines Klienten für richtig zu halten, ohne sie zu überprüfen. Und wenn er in eine Falle getappt ist, dann hat sein Mandant sie selbst gestellt. Auf der anderen Seite des Gerichtssaals wackelte Chandler an seinem Stuhl. Sein Gesicht war knallrot. Am späten Nachmittag des nächsten Tages, nachdem die Anwälte ihre Schlussplädoyers gehalten und der Richter die Rechtsbelehrung erteilt hatte, wurden die 12 Geschworenen in den Geschworenensaal geschickt, um mit ihren Beratungen zu beginnen. Sie setzten sich an den Tisch und wählten eine Vorsitzende, Linda Jones, die Büroleiterin, und stimmten dann schnell ab. »Ich denke, es wäre am besten, wenn wir sehen, wo wir alle stehen«, sagte Jones, »und dann von dort aus weitermachen.« Jeder schrieb ein Urteil auf einen Zettel. Jones sammelte diese ein, öffnete sie und las sie laut vor, eine nach dem anderen. Schuldig im Sinne der Anklage. Schuldig in allen drei Fällen. Schuldig. Als Jones beendet hatte, zitterten ihre Hände. Jeder der 12 Geschworenen hatte gleich gestimmt. Sie hatten nur 5 Minuten gebraucht, um ein Urteil zu fällen. Einen Moment lang sagte niemand etwas. Sie konnten nicht glauben, dass sie schon fertig waren. Sie hatten keinen Zweifel an ihrer Entscheidung, keine der quälenden Fragen, die Geschworene manchmal nach einem Prozess plagen. Sie hatten Zinnober zwar gemocht, aber soweit es sie betraf, hat es eine Fülle von Beweisen gegen Chandler gegeben. Am belastendsten war seine eigene Aussage, die sie für völlig unglaubwürdig hielten. Dennoch waren sie noch nicht so weit, einen Gerichtsvollzieher zu rufen und ein Urteil zu verkünden, als sie am Tisch saßen. Nach fast 2 Wochen Verhandlung wollten sie sich eine Weile Zeit nehmen, um zu reden, die Beweise zu prüfen, sich an den Händen zu halten und zu beten. Ein paar Leute wollten ihre Nerven mit einer Zigarette beruhigen. Rose Walton, die Großmutter, ging zu den Stapeln der Beweisstücke und fand Fotos von Joe, Michelle und Christy, als sie noch lebten. Sie starrte in die 3 Gesichter. Die waren so schön, dachte sie. Sie hatten nicht verdient, was mit ihnen geschah. Als sie die Bilder in der Hand hielt, brach Walton in Tränen aus. Um 18.18 Uhr, fast 2 Stunden nachdem sie sich zurückgezogen hatten, klopften die Geschworenen an die Türen des Geschworenenzimmers. Nachdem die 12 Geschworenen den Gerichtssaal verlassen hatten, um mit den Beratungen zu beginnen, hatte Chandler mit einem Hauch seines alten Lächelns auf dem Gesicht zugesehen. Jetzt war das Lächeln verschwunden. Als die Geschworenen wieder in den Saal kamen und ihre Plätze einnahmen, studierte Chandler ihre Gesichter. Linda Jones blieb stehen, die Urteilsformulare in der Hand. Richterin Schäfer fragte Jones, ob sie zur Vorsitzenden gewählt worden sei. Ja, das ist richtig. Bitte geben Sie die Urteilsformulare an den Gerichtsdiener weiter. Sie können sich setzen. Der Gerichtsmediziner nahm die Formulare und reichte sie dem Richter, der sie schweigend las und sie dann den Gerichtsschreiber reichte. Dieser stand auf und las die Formulare laut vor. Jeder konnte sie hören. Der Angeklagte ist des Mordes ersten Grades schuldig, wie angeklagt. Das sagen wir alle. Der Gerichtsmediziner verlas 3 Urteilsformulare, 1 für Joe, 1 für Michelle und 1 für Christy. Das Urteil war jedes Mal dasselbe. Es gab keinen Aufschrei, kein Klatschen. Crow und die anderen Staatsanwälte lächelten kaum. Zinnober sah niedergeschlagen, aber nicht überrascht aus. Auch Chandler zeigte kaum eine Spur von Emotionen. Als er den Urteilen zuhörte, blinzelte er nicht, er runzelte nicht die Stirn, er ließ nur einen Hauch von scheinbarem Interesse über sein Gesicht flackern. Als die Leute an diesem Abend das Gerichtsgebäude verließen, leuchtete der Horizont über dem Golf in einem Feuerwerk aus Rot, Orange und Violett. Es war genau die Art von Himmel, die Joe und die Mädchen nach Florida gebracht hatte. Die Art von Himmel, der sie in den Tod gelockt hatte. Die Art von Himmel, die Chandler als freier Mann wahrscheinlich nie wieder sehen würde. Es war Sonnenuntergang. Ein glorreicher Sonnenuntergang.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.